Epheser 3 haben wir als Predigtext Vers 1 bis 7. Und ich bin froh, wenn Sie die Bibel vor Augen haben, denn das ist ein Abschnitt, der mir selbst lange verschlossen blieb. Es spricht hier Paulus von Geheimnis Christi und von dem Amt und von den Heiden. Epheser 3, Vers 1 bis 7. Er hat ja vorher beschrieben, wie das ein ganz großes Wunder sei, wie bei Christen eine Verbindung geschieht über die traditionellen Grenzen der Völker und Rassen hinaus und eine Bruderliebe entsteht. Deshalb bete ich, Paulus, der ich der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden bin. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch anvertraut hat. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, von dem ich soeben kurz beschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschen nicht kundgemacht. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten offenbart durch den Geist, nämlich, dass in Christus Jesus die Nationen, müssten wir besser sagen, die Weltvölker, Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und mit an der Verheißung teilhaben durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch das Geschenk der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben ist. Lieber Herr, schließ uns dieses Geheimnis jetzt auch auf, dass wir es verstehen. Amen. Ich wollte Sie jetzt einmal mit hinaufnehmen auf unseren Kirchturm. Die Treppe ist ein bisschen eng, wir bräuchten lange dazu, bis alle oben wären und nur ein paar könnten auf der kleinen Terrasse da oben stehen. Und dann könnten wir über unsere Gemeinde wegblicken. Ach ja, richtig, da drüben ist das Haus, da wohnt die Familie und dort liegt der Kranke. Ich wollte eigentlich immer meine Gemeinde so vor Augen haben, wie vom Turm aus, dass ich sie sehe. Da sind die Häuser, da werde ich dran erinnert. Aber es ist ein begrenzter Horizont. Man sieht noch ein Stückchen weiter die Nachbargemeinden, die sich dann anschließen. Und da wohnen auch liebe Freunde, die sich zu uns halten. Aber dann kommt der Horizont und ich sehe nicht mehr weiter. Wenn ich mehr wissen will von der Gemeinde Jesu, dann muss ich schon ein Gemeindeblatt lesen oder Idea Spektrum lesen, um zu erfahren, was da geschieht in Deutschland, nördlich des Mains. Und was im Ausland los ist, Gemeinde Jesu. Wenn Paulus von Gemeinde sprach, hat er nie einen engen Kirchturmshorizont gehabt. Er hat nie bloß an eine Gemeinde, an einem Ort gedacht. Wenn Paulus an Gemeinde dachte, dann hat er automatisch in seinem Kopf eine Weltkarte vor sich gehabt, so wie man damals das römische Imperium kannte. Und er hat ruhelos gesucht, wie das nun gelingt, dass überall dort auf dieser großen Weltkarte die Gemeinde Jesu entsteht. Bei uns ist das manchmal ein sehr verkrampftes Bemühen, wenn wir von Mission reden und von Evangelisation, dann ist das so eine schleppende Aktion, wo man ein paar dann schließlich mitreißt und die machen dann mit. Aber es schwingt sicher oft das Missverständnis mit, als ginge es jetzt darum, Mitglieder zu werden. Und sagt, schließlich ist es auch höchste Zeit, so viele haben sich vom Glauben abgewandt, die müssen wir zurückgewinnen. Das ist der Gedanke der Stabilisierung unserer Kirchenorganisation. Da können wir beim Paulus was ganz anderes lernen, was Mission ist. Spricht davon, mir hat Gott ein Licht aufgesteckt. Ich habe das erst entdeckt, dass da Gott schon bevor ich anfange zu wirken, am Drücker ist. Gott hat schon alles vorbereitet. Gott hat die Aktion geplant. Es ist bloß die Frage, ob seine Jünger, die Christen, die Gläubigen, überhaupt in diese verheißungsvolle Spur Gottes hineintreten. Paulus hat gedacht, wo ich hinkomme, da hat Jesus schon vorgearbeitet. Denn die Mission, die Verkündigung des Evangeliums in aller Welt, der Ruf an die Weltnationen entspringt einer großen, geheimnisvollen Strategie Gottes. Mein erster Punkt, die Türe ist offen. Tja, sagen wir, ich weiß nicht, ob das stimmt, denn wir gehen immer von den Erfahrungswerten aus, die wir machen. Wir sprechen dann von den Erlebnissen, die wir haben bei den Besuchen. Wir denken automatisch jetzt und sagen, wenn du wüsstest, wie schwierig es bei meinen Kindern ist oder bei meinen Freunden oder in der Familie, da laufe ich immer gegen eine Betonwand. Da ist alles zu. Wie sprichst du von offenen Türen? Paulus hat sich nie von Erfahrungswerten leiten lassen. Wenn er in seinem Dienst unterwegs war, denn seiner Erfahrung nach hatte er ja fortwährend Misserfolg. Er saß ja lange Zeit im Gefängnis. Es hätte doch eigentlich ein Signal sein müssen, dass Gott ihn gar nicht haben will als Apostel und Prediger des Evangeliums. Sonst hätte ihm ja Gott die Fesseln durchgeschnitten. Sie müssen aufpassen, dass Sie sich nicht von Ihren Erfahrungen leiten lassen, dass Sie auch nicht schnell Rückschlüsse machen und sagen, weil ich krank bin, will vielleicht Gott nicht und so weiter. Sind Sie vorsichtig, zurückzuschließen aus Ihren Erfahrungen, was angeblich Gott will. Paulus sagt, mir hat Gott sein Geheimnis enthüllt. Mir hat Gott seine Pläne gesagt. Und es ist wirklich schade, dass hier in diesem Abschnitt manches in der Übersetzung aus dem Griechischen gar nicht wiedergegeben werden kann. Wenn Paulus hier vom Ratschluss redet, ich habe lange überlegt, wie man das ausdrücken kann, da steht im Griechischen natürlich Oikonomia, die Ökonomie Gottes. Die Politik, wie Gott schafft, seine Strategie, die Art, wie er seine Schätze austeilt. Paulus sagt, ich habe in meinem Leben eine Entdeckung gemacht und die beflügelt mein Leben. Ich weiß, was Gott in diesen Zeiten vorhat. Ja, gilt das auch für unsere Zeit heute? Natürlich. Wir stehen ja noch in dieser Zeit, die mit den Aposteln angebrochen ist, eine Zeit, in der Gott die Strategie verfolgt, die Weltnationen alle mit seinem Evangelium zu erreichen. Und jetzt schäme ich mich, dass es in 2000 Jahren den Christen nicht gelungen ist, diesen Befehl, übrigens die letzten Worte Jesu, bevor er aus dieser Erde sichtbar hinwegging, zu erfüllen. Obwohl die Apostel sagen, wir haben doch Einsicht, dass das möglich ist, soll keiner sagen, die Türen seien zu. Und wenn er 20 oder 30 Jahre umsonst arbeitet, sie sind nicht zu. Wenn ich die 15 Jahre Wirken hier in Stuttgart überdenke, dann muss ich sagen, Gott hat uns tief beschämt. Wie wir das erste Mal eine Jugendevangelisation auf dem Schillerplatz machten, sagte einer der leitenden Mitarbeiter, glaubt doch nicht, dass sich der Teufel seine Zentren aus der Hand winden lässt. Dort unten gibt's Drogenhandel, aber da kann man nichts Evangelium predigen. Da wird's gestört von A bis Z. Und es war mucksmäuschenstill. Dass wir einen Gemeindetag machen konnten mit so großem Zuspruch, ohne irgendwelche Störungen. Und ich könnte erzählen um die Jugendevangelisation Welcome und um den Hauskreis, den sie haben und um all die, die in den Jahren zum Glauben gekommen sind. Das ist nicht, weil wir das Können haben oder das im Griff haben, sondern weil es Gottes Strategie jetzt ist. Seine Gnade, sein Erbarmen, seine Güte vielen Menschen überwältigend groß zu machen. Es fehlt nur an Mitarbeitern. Es fehlt an Leuten, die das begriffen haben, die sagen, ich möchte mich ganz in den Dienst dieser Aufgabe stellen. Wir hatten ja am Dienstag diese Bläser mit Julian Bendy hier von der Bibelschule Bergstraße, die Amerikaner. Und weil der Abend vorgerückt war, hat einer dieser jungen Leute auf seinen Lebensbericht verzichtet. Und er hat ihn dann am nächsten Tag beim Frühstück uns erzählt. Er war Jazzmusiker in den USA und war immer tiefer hineingerutscht in eine totale und völlige Drogenabhängigkeit. Sein ganzes Leben war zerstört. Schrott. Und um sich überhaupt noch Geld zu beschaffen, hat er Kolporteur gemacht mit zwielichtigen und schlechten Büchern, ist er von Haus zu Haus gegangen und hat sie dort verkauft, um rasch Geld zu machen. Und er klingelt an einer Türe. Und wenn ich so einen Bericht hörte, das ist mir Ermutigung, wo Gott mir ein Signal gibt und Ihnen mit dazu. Da klingelt an einer Tür und da macht einer auf und da kommen Sie mal rein. Sie wollen mir was verkaufen, ich möchte Ihnen was erzählen. Ich möchte Ihnen erzählen, dass Jesus Sie sucht. Und sagt, in diesem halbstündigen Gespräch habe ich mein Leben Jesus gegeben, ich kannte ihn gar nicht. Und seitdem will ich ihm dienen. Und ein Wunder ist geschehen, ich konnte von einer Stunde auf die andere mit all den schrecklichen Dingen meines Lebens brechen. Ist die Gnade wirklich so mächtig? Sie ist mächtig, wie es Paulus beschreibt. Das ist die Strategie der Gnade Gottes, Exempel zu statuieren für uns alle, überwältigend und groß, dass es Menschen erfahren und entdecken. Ich habe gedacht, es wäre doch schön, wenn ich es Ihnen einfach mit Beispielen erzählen könnte. Da kamen Freitagen vervielfältigter Bericht der Missionsmannschaft Rotes Meer, dachte ich, das kann ich gleich gebrauchen. Man muss ja bloß einmal die Blätter daraufhin lesen. In Mali sind zwei einheimische Evangelisten unterwegs. Sie wollen in einen Ort gehen, Moise und Pierre. Das gehört schon zur Sahara, zum Wüstengebiet. Ihr Auto hat Panne. Sie kommen nicht an ihren Ort, sie müssen einen Umweg machen, sie kommen in ein Dorf. Und es will der Zufall, dass es eine dieser Wüstendörfer ist, wo noch nie ein Missionar hinkam. Und sie benutzen den erzwungenen Aufenthalt und erzählen von Jesus und merken plötzlich, dass sich am Ende der kurzen Gesprächsansprache, die sie da halten, 7 Menschen für Jesus entscheiden. Und sie sagen, es ist überhaupt nicht möglich, was ist da los? Da war noch nie einer da. Und dann kommen sie bald darauf, durch das Radio waren das treue Hörer der Evangeliumsbotschaften seit Jahren, noch nie war einer hingekommen. Die Gnade hat gewirkt, ohne dass einer hingekommen war. So ist die Strategie Gottes. Und wenn wir manchmal verzagen und meinen, ach, das ist alles umsonst, was ich tue und wirke und auch versuche auszustreuen, glauben Sie doch nicht. Da müssen Sie noch einmal diese Sätze von Paulus lesen. Ich habe das Geheimnis Christi erkannt, dass jetzt Gott die Nationen und die Weltvölker zu Miterben machen will. Und man müsste dann weiterlesen, die Verse, die wir nicht mehr gelesen haben. Ich muss den geheimen Ratschluss ausführen. Ich bin wie so ein großer Geheimnisträger in der Politik. Ich weiß, wie in 2 Jahren nicht die amerikanische Außenpolitik aussehen wird, sondern wie in den nächsten Jahrzehnten Gottes Verhalten gegenüber der Welt sein wird. Man fragt sich ja oft, wenn man die Zeitung aufschlägt und diese wirre Weltgeschichte ansieht, wo will denn das hinaus? Und in der Tat ist die Weltgeschichte ein brodelnder Brei. Der eigenmächtige, gottlose Mensch wühlt und treibt um und reißt zusammen und bricht auf und zerstört. Es war ja nicht anders zu des Paulus Zeiten, als die Verfügungen des Kaisers Augustus ausgingen. Aber Paulus hat begriffen, durch die Weltgeschichte zieht sich ein roter Faden. Das ist der Bau der Gemeinde Jesu. Und wenn Sie mal in der Ewigkeit sind, einige von uns werden ja vielleicht dieses Jahr noch abkommandiert. Andere vielleicht ein bisschen später. Wir wissen nicht, wann unsere Stunde ist. Wenn wir mal von der Ewigkeit zurückblicken, werden wir sagen, dieses Jahr 1985 war ja eigentlich nur wichtig, nicht wegen Boris Becker und wegen Verhandlungen in Genf und was da alles Aufregendes geschah, sondern ob in diesem Jahr die Pläne Gottes mehr zur Verwirklichung geführt wurden, auf dieses große Ziel hin, dass am Ende aus allen Völkern und Nationen diese Schar vor dem Thron Gottes steht. Hoffentlich sind Sie dabei. Das zweite, keiner ist ausgeschlossen. Das erste, die Tür ist offen, keiner ist ausgeschlossen. Ob wir dabei sind, das ist eben die Frage, weil Jesus das so eindrücklich erzählt hat, dass man vor der Türe stehen kann, klopft und sagt, Herr, wir haben doch dich gut gekannt, wir waren doch oft unterwegs in deinem Namen und erkennt uns nicht. Es war damals für die Juden ein schlecht zu begreifender Schritt, dass Gott wirklich die Weltvölker meint. Es ist ja immer originell zu beobachten, wie in den Kirchengemeinden, in den christlichen Gemeinden, man sich ereifern kann gegen die Rassentrennung. Und da kann man üble Worte finden, sagen, schlimm, die Südafrikaner, die gehören boykottiert. Ach, denn muss man, was man da alles mit denen machen muss, nicht den bösen Burschen da. Haben Sie schon mal einen Türken an Ihrem Tisch gehabt? Haben Sie schon mal Urlaub mit Zigeunern erlebt? Wir sind doch Pharisäer. Das ist erschütternd, dass bei uns Christen auch diese Grenzen so starr laufen und wir gar nicht das Geheimnis der Bruderschaft erleben. Und oft die, die klagen, sie seien die Einsamsten, die schließen sich am meisten ab von den anderen. Ich möchte ihnen Stoß geben, sie müssen sich dazuhalten. Sie müssen ihre Fensterläden aufmachen und sagen, ich will die Schwestern und Brüder in Christus finden. Es ist eine große Sache, wenn man anfängt, Fremde aufzusuchen. Ich will es Ihnen immer und immer wieder sagen, wie ich eine ganz große Scheu habe und mir jeder Weg schwerfällt. Es gibt keinen Christen, dem das leicht fällt, zu Fremden zu gehen und Fremde aufzusuchen und ihnen mitzuteilen, dass sie Miterben der Gnade Gottes sind. Auf die große Zukunft hin Brücken zu schlagen, sie hineinzunehmen und sie Liebe und Wärme spüren zu lassen. Auch in diesen Tagen las ich in einem Berichtsheft der indischen evangelikalen Mission, das viele eindrucksvolle Berichte von ihren 350 Missionaren bringt, von einigen einheimischen Indern, die in Bastar, einem Stammesgebiet, tätig sind. Und da schrieben sie nun, wir brauchen noch viel, viel mehr Beter. Ihr ahnt nicht, welche okkulten Dämonenmächte dort oben wirken. Das ist eine Mischung zwischen Aberglauben und Hinduismus und es sind alle Widerstände da. Sobald wir mit dem Dienst anfangen, werden wir krank und die Dinge passieren, Unfälle und alles, wir sind wie blockiert. Und dann erleben wir, wie die Reichen dort erst recht ihr Geld spielen lassen in diesen Stammesgebieten, um die Armen von uns abzuhalten. Sie verleumden uns mit üblen Reden. Dazu kommt, dass die Regierung und der Gouverneur uns keine Unterstützung gibt, sondern uns auch nur alle Schwierigkeiten in den Weg legt. Und als Theo Williams, der ja schon hier auf unserer Kanzel stand, der Leiter dieser Mission, neulich sie besuchte mit einem geländegängigen Wagen, hat er für 15 Kilometer Weg 4 Stunden Autofahrt gebraucht. Dann wissen Sie, in welchen Gebieten da Menschen arbeiten, diese Inder, die sagen, der Kulturschritt von euch zu uns ist kürzer als der von uns Indern zu diesen Stammesleuten. So fremd ist diese Welt. Ich muss immer dran denken, da arbeiten Menschen Jahr für Jahr, um diese Stammesleute spüren zu lassen, dass sie in Jesus Christus dazugehören. Was tun sie an Investieren von Liebe? Das ist doch gar keine Frage, wie wir jungen Menschen entgegenkommen. Das betrifft doch nicht bloß junge Menschen, ob wir auf junge Menschen zugehen können. Es geht doch genauso um alte Menschen, um Mittelalterliche, um Berufstätige, um Einsame, um Kranke, um Depressive, ob wir die Zeit und die Kraft aufbringen, bei ihnen auszuhalten und sie spüren zu lassen, dass sie Miterben sind der Verheißung. Und Gottes Liebe sie sucht. Ein letzter Punkt, was können wir tun? Die Tür ist offen, keiner ist ausgeschlossen, was können wir tun? Paulus war in diesen Tagen, als er diesen Brief schrieb, im Gefängnis, eingesperrt. Das ist mir wichtig, weil viele sich fragen, mein Leben ist so verworren und ich weiß gar nicht, was ich tun soll in meiner Zeit. Bei mir ist alles rätselhaft und dunkel, ich sehe nicht mehr weiter. Sie müssen einmal eine grundsätzliche Entscheidung fällen und sagen, ich möchte Gott dienen mit meinen Gaben und mit meinen Fähigkeiten, aber ich will sie einbringen in dieses weltumfassende Werk der Mission. Das geht nicht bloß um den Predigtdienst. Ich sage es immer wieder, dass der größte Dienst dort geschieht, wo die Gemeinde sich versammeln darf und die einfachen Hilfsdienste gemacht werden, dass das alles laufen kann, die äußeren Dienste, dass das richtig abläuft. Und doch sagt Paulus, das größte Geheimnis dieses Dienstes ist die Verkündigung. Ich bin der Diener geworden durch das Evangelium. Wir unterschätzen so gerne die Kraft des ausgesprochenen Wortes. Wir denken immer wieder heute natürlich angesichts der großen Not der Welt, da müsste man ja irgendwie ganz tolle Zeichen setzen. Es ist alles umsonst gewesen, sagten gestern hier bei einer Tagung von Entwicklungshilfeexperten diese Fachleute, was in den letzten 30 Jahren von der Bundesrepublik gemacht wurde. Wir sind alle frustriert und resigniert. Das große Wunder geschieht, wo Menschen bekehrt werden, wo sie ein neues Herz bekommen. Da geschieht eine Veränderung. Da wirkt plötzlich Sozialarbeit. Da wirkt plötzlich Erziehungsarbeit. Da ist das plötzlich nicht umsonst, was wir versuchen, in Völkern und Nationen zu erreichen, zum Aufbau und zur Besserung, auch im äußeren Leben. Ich bin der Diener geworden nach der Kraft Gottes, die mir gegeben ist, nach seiner mächtigen Kraft. Ich will dieses Ziel ausführen. Denken Sie nie gering, wenn Sie ein Gespräch führen, unter vier Augen in einem anderen dann, vielleicht ein wenig geniert, mit schlichten Worten von Jesus sagen, von seiner Rettungstat am Kreuz, von der Erlösung, die Sie erfahren haben, von der Kraft der Vergebung und dass er ein zerstörtes Menschenleben noch einmal erneuern kann. Denken Sie nie gering davon, das ist der größte Dienst. Übrigens das Größte, was hier in diesem Gottesdienst geschehen kann, dass der Finger ausgestreckt ist und auf Jesus weist. Dass wir in diesen Dienst eingespannt sind und mithelfen, mitwirken, das ist so groß. Und dieser Dienst ist nicht umsonst und nicht vergeblich, sondern wirkt viel Frucht. Es ist der Dienst, von dem man einmal im Gericht Gottes sagen muss, da ist Frucht geblieben. Frucht, die wir mit unseren schwachen Gaben wirken können. Weil Gottes Kraft in uns wirken will. Und darum ist mir so wichtig, dass wir keinen Kirchturmshorizont haben, sondern Welthorizont. Wenn wir Gemeinde hören, immer weltweit denken. Und wer diesen Blick von der Gemeinde Jesu hat, der ist nicht mehr allein und einsam. Der ist mit hineingenommen in die große Siegesgeschichte des Volkes Gottes. Amen.